Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich denke, niemand von euch muss jetzt sein Handy aus der Tasche zucken oder ein Lexikon aufschlagen oder am Laptop recherchieren, wenn ich frage, in welchem Jahr leben wir heute denn? 2025 nach Christi Geburt. Das ist unsere Zeitrechnung. 2025 nach Christi Geburt. Seit Jahrhunderten haben wir uns einfach daran gewöhnt. Sie gibt uns heute etwas wie ein geschichtliches Zuhause, diese Zeitrechnung. Sie verleiht eine geistliche Heimat jedem von uns. Darüber bin ich sehr froh und ich hoffe, ihr auch. Aber in der Weltgeschichte gibt es noch andere Ansätze, ihren Verlauf zu messen. Von Kultur zu Kultur gibt es verschiedene Anhaltspunkte für die Zeitrechnung. Zum Beispiel laut Judentum leben wir heute bereits im Jahr 5785. Denn jüdische Zeitrechnung orientiert sich an dem Zeitpunkt der Erschaffung der Welt. Den Zeitpunkt kann niemand genau errechnen. Aber da haben einige Wissenschaftler oder Theologen das versucht. Und so leben wir heute nach jüdischer Zeitrechnung 5785 Jahre. In der griechischen Antike setzte man den richtigen Startpunkt für die Zeitrechnung im Jahr 776 vor Christus, weil da nämlich die ersten Olympischen Spiele stattfanden. Im Römischen Reich dagegen setzte man das Jahr 753 an, vor Christus, weil da die Weltstadt Rom gebaut wurde. Und laut Islam leben wir heute erst im Jahr 1446. Denn Moslems halten es für richtig, von der Flucht Mohammeds nach Medina auszugehen. Und das war erst 579 nach Christus. Im Buddhismus hält man den Todestag des Buddhas fest. Daher leben wir heute laut Buddhismus im Jahr 2568. Und die Wissenschaft berechnet heute das Alter unserer Welt, unserer Erde, also unserer Weltgeschichte mit 4,4 Milliarden Jahren. 4,4 Milliarden Jahren existiert die Erde laut Wissenschaft. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat man noch mit Zehntausenden gerechnet, heute rechnet man schon mit Milliarden. Das ist alles sehr interessant und gut zu wissen. Doch bei all dem stellt Jesus Christus den höchsten Wert unserer Weltgeschichte dar. Und mit dieser klaren Überzeugung, die jetzt auch auf der Folie erscheint, beginne ich heute meine Predigt zur Eröffnung unserer Aufstellung. His Story, das Christentum verändert die Welt. Faszinierenderweise stehen hinter dieser Überzeugung neben mir noch ganze 2,4 Milliarden Menschen auf unserem Planeten, auf allen Kontinenten, aus verschiedenen Rassen und Kulturen. Insgesamt sind gute 32% der Weltbevölkerung Christen, was das Christentum zur größten Religionsgruppe weltweit macht. Und ich füge gleich eine zweite Überzeugung hinzu. Wer das für sich so angenommen hat, dass Jesus der höchste Wert der Weltgeschichte darstellt, der trägt in seinem Herzen eine kostbare Perle, die einen glücklich macht, sie gefunden zu haben. Und davon spricht Jesus selber in einem seiner Gleichnisse. Da investiert jemand sein ganzes Vermögen, alles, was er besaß, was er noch sonst erreichen würde, in eine einzige Perle, und das macht ihn glücklich. Also Jesus wusste, was er sagte, denke ich, denn er verstand unsere Welt nicht nur von der diesseitigen Ebene, wie wir es tun. Er war Gottes Sohn und konnte somit auch Aussagen von der vollkommenen und ewigen Seite Gottes her formulieren. Deswegen klingen seine Worte damals wie heute so mitreißend und so überzeugend und so bleibend für viele Jahrhunderte hindurch. Es lebten viele, viele, viele einflussreiche Menschen auf dieser Erde. Auch ihre Gedanken und Werke prägen unser Leben bis heute. Aber ich zitiere, die Geschichte von Jesus Christus ist die größte Geschichte aller Zeiten. So schreibt es an einer Stelle die Zeitschrift Focus. Und es gibt eine ganze Menge von anderen ernsthaften Artikeln und Stellungnahmen und Büchern und Wissenschaftlern und Menschen mit einer großen Wirkung, die diese Sicht ebenfalls teilen. Und selbst Menschen aus anderen Religionen oder gar Atheisten sprechen Jesus den ihm gebührenden Respekt zu. Nur ein Beispiel von dem französischen Aufklärer Montesquieu. Mitten in den Umbrüchen der Aufklärungsgeschichte, der Aufklärungsepoche im 18. Jahrhundert, sprach er von Jesu Wirken als von dem, ich zitiere, sonderbarsten Ereignis, das sich jemals zugetragen hat. Wer war er? Dieser Jesus, dieser Christus. Zunächst war er ein ganz normaler Mensch. Geboren wie du und ich, wie jeder andere Mensch. Aufgewachsen in einer normalen menschlichen Familie und musste genauso wie jeder von uns dazulernen, seine Lebenserfahrungen sammeln. Aber er kam recht früh auf die Spuren Gottes. Auf die Spuren Gottes, die ihm offenbarten, ihm irgendwie zeigten, erfahren ließen, dass er eine besondere Bestimmung von Gott hat. Und das band ihn hinein in eine intensive Suche Gottes. So hat er zu Gott eine intensive Gott-Vater- und Gott-Sohn-Beziehung aufgebaut, die sich immer mehr verstärkt hat. Er erkannte auf diese Weise durch intensive Gespräche mit dem Gott-Vater auch sie selbst. Und ihm gegenüber stand er in einer Beziehung wie kein anderer von uns. Uns gegenüber nannte er sich Menschensohn, was auch eine starke Nähe signalisiert. Und wie er zu den Menschen sich wendete mit Worten und mit Taten, war schon eine einzigartige Weise und Art. Es war nicht üblich damals, dass Menschen, die etwas Höheres erkannt haben, ob Philosophen oder irgendwelche große Politiker, sich so nah zu den Menschen begaben und auf ihre Weise mitdachten, mit ihnen sprachen auf Augenhöhe und das taten, was die Menschen getan haben. Und aus diesem Erfahren heraus auch etwas herausformulierten, was die Situationen oder auch Menschen weiterbrachte. Aber sein Auftreten war schon sehr unterschiedlich. Manche haben sich darüber geärgert, über diese Art und Weise oder auch über diese Erkenntnis oder auch über die Kühnheit, diese Erkenntnis in verschiedenen Situationen auszusprechen. Die anderen gaben ihm viel Zustimmung. Und so stand er von Anfang an schon in dieser Diskrepanz, allem gerecht zu werden. Und er suchte das auch, allem gerecht zu werden. Einer der spannendsten Konfrontationsgeschichten ist uns in Johannes 8 aufgeschrieben worden, wo es um die geschichtliche Frage geht. Wir stehen heute in einer Ausstellung, die die Weltgeschichte thematisiert und behandelt und versucht, uns ein bisschen näher zu bringen. Und auch damals haben die Menschen sich mit der Geschichte beschäftigt. Und es geht da um eine ganz interessante Situation. Jesus redet von sich selbst, wer er ist und was seine Funktion, seine Bestimmung ist. Und irgendwann kommt es zu einer Aussage der Juden, der Führenden, die es gelernt haben, Dinge zu verstehen und mit Menschen zu kommunizieren. Die sagen, hey, wir haben einen Vorführer, einen, auf dem wir das Ganze bauen. Wir haben einen Menschen, durch den Gott zu uns gesprochen hat, und das ist unsere Grundlage. Das ist der Abraham. Und da sagt dieser Jesus, der noch ganz jung ist damals, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die mit ihm diese Konfrontationsgespräch geführt haben, waren möglicherweise um einiges älter. Und da sagte Jesus in Johannes 8, Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnden Freunden entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. So beschreibt er jetzt die Person von Abraham und macht deutlich, er hat mit Abraham noch ein bisschen anders zu tun als die Juden. Und die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Bevor Abraham vor vielen Jahrhunderten geboren wurde und heute nicht mehr ist, bin ich vor ihm und ich bleibe, ich bin. Ich bin sind seine Kardinalworte. Und da hoben die Juden die Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Eine starke Konfrontation. Aber diese Konfrontation war auf der anderen Seite sehr stark bestückt mit den Aussagen, die nicht gegen die Menschen waren. Hier muss er ein bisschen mal gegenargumentieren, aber seine Gesamtargumentation war nicht gegen die Menschen, sondern für die Menschen. Und so begegnet er den einzelnen Menschen auf der Augenhöhe und auf der Herzenshöhe. Er sagt einfach zu Menschen, die grundsätzlich beladen sind mit allem, was nur dieses Leben ihnen auferlegt. Und damals legte das Leben den Menschen noch mehr auf als uns heute. Wir leben heute in verschiedenen Versicherungen. Wir leben heute in einer recht gerechten und sozialen Welt. Damals war die Welt ganz anders und Menschen haben viel zu tragen, auch wir tragen heute noch sehr viel. Und da lädt einfach alle Menschen, die zu tragen haben, was auch immer, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch erquicken. Was ist das für eine Aussage der Nähe, der persönlichen Wahrnehmung, der persönlichen sozusagen Zuwendung. Kommt alle zu mir, egal was euch belastet, was ihr alles zu tragen habt und egal welche Abstammung, welches Status ihr seid, welches Alter und so weiter. Kommt einfach zu mir und ihr werdet bei mir Ruhe finden. Übrigens, in diesen Tagen habe ich so viel zu tragen gehabt, weil neben dieser Ausstellung und üblichen Gemeindediensten gibt es noch eine ganze Menge andere Päckchen zu tragen. Und ich habe gemerkt, wie ich vor kurzem zu ihm fast gekrochen bin. Nicht, weil ich es nicht kann, aber gemerkt, ich bin dicht. Ich blicke nicht durch bei all den vielen Aufgaben und Ansprüchen. Ich bin zu ihm einfach richtig mit einem Bewusstsein gegangen, ich habe zu tragen. Ich trage das und trage, aber ich kann das nicht selber weitertragen. Das geht nicht gut. Ich bin zu ihm gebeugt unter der Last der Verantwortung und verschiedenen Ansprüche gegangen und habe gesagt, hier, ich bin belastet. Ich brauche Entlastung. Wir haben gesprochen darüber, über einzelne Punkte und ich habe gemerkt, es ist eine Freiheit im Herzen. Es tut gut, abzugeben, die Verantwortung, die man selber trägt, ihm, weil am Ende er trägt das Ganze. Das ist eine gute Erfahrung. Und das sagt er auch jedem persönlich, die ihm begegnen, auf unterschiedliche Weise, ich bin gekommen, nicht zu richten, sondern zu suchen und zu retten. Alle, die sich finden und retten lassen. Ich bin gekommen, nicht wie die vielen anderen Schriftgelehrten und viele anderen große Funktionäre, mit welchem Auftreten auch immer, um zu richten und um zu scheiden. Ich bin gekommen, um zu finden und um zu retten und um Gnade und Frieden zu schenken. Das ist das, was auch seine Kardinalaussage ist. Und wenn Paulus dann später, der das durch und durch verstanden hat, wie später Martin Luther das durch und durch verstanden hat, nach der schweren Zeit der katholischen theologischen Verstimmungen, so sagt er in einem Satz an seinen Schüler Timotheus, er lehrte auch sicherlich seine Nachfolger, der Apostel Paulus, er sagt, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, und da bringt er das richtig auf den Punkt, in einem Satz, um uns gottlose Menschen zu retten. Ohne Gott sind wir verloren, weil wir keinen Anhaltspunkt haben, weil wir keine Anbindung haben an den, der uns geschaffen hat und der uns immer im Blick hat und der uns eigentlich in eine ewige Heimat führen möchte. Wir sind verloren. Er ist gekommen im Namen Gottes, um uns zu retten. Es ist eine Botschaft, sagt Paulus weiter, die vollstes Vertrauen verdient. Und um das nochmal zu bekräftigen, dass nicht so eine allgemeine Erkenntnis und Philosophie oder Aussage ist, und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht, sagt Paulus. Vor Paulus verbeugen wir uns. Was für ein Bedürfnis nach Rettung und was für eine Notwendigkeit an Rettung ist für jeden einzelnen Menschen. Und in diesem Jesus ist diese Rettung gekommen. Er ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Und das ist das, was auch kein anderer Religionsstifter so auf den Punkt gebracht hat und so viel daran gearbeitet und dafür gegeben hat, dass es auch in Erfüllung geht. Jesus allein, seine Botschaft, sein Auftreten, seine Handlung ist auf Gnade und auf Rettung ausgerichtet für jeden einzelnen Menschen. Und diese Gnade und diese Rettung ist nicht nur etwas, was er uns als jedem Einzelnen ein Päckchen überreicht und sagt, das hast du jetzt. Somit ist dein Konto wieder gut gefüllt, wie das von mir gerade erzählt habe und wie Paulus das auch von sich sagen kann. Das ist auch ein Gut, das man als ein Allgemeingut bezeichnen kann. Das habt ihr untereinander zu teilen. Deswegen sind seine Worte nicht nur an mich persönlich und an dich persönlich und an einzelne Personen damals gerichtet, damit es uns persönlich irgendwie besser geht, sondern es ist ein Kommunikations- und Verhaltens- und Umgangsgut untereinander. Und dann wird nicht nur euer eigenes Leben besser, im Sinne von Rettung, ihr kommt weiter, sondern auch euer gemeinsames Leben, gesellschaftliches Leben wird dadurch anders. Es bekommt eine andere Ausrichtung, es bekommt eine andere Tiefe, es bekommt eine andere Glaubwürdigkeit. Es bekommt einfach einen anderen Sinn und Füllung. Und so sprach Jesus Worte, die bis heute und auch in den nächsten Jahrhunderte oder wie auch immer nachhaltig wirken werden. Wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein, den ihr dabei seid, anzuklagen. Was für eine überführende Formel zum Denken, zur Haltung, zur Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung eines anderen Menschen. Schuldig sind wir alle am Ende. Aber wie geht ihr damit um? Wer von euch in eurer Ehebeziehung, in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, in eurem Team, in eurer Klasse ohne Sünde ist, der wirft in kritischen Situationen den ersten Stein. Und dann ziehen sich alle zurück. Diese Worte haben Macht. Und diese Macht hat kein anderer Funktionär oder Religionsstifter bis heute sprechen können, weil ihm diese Macht auch nie gegeben worden ist. Aber Jesus ist eben der Sohn Gottes, der zu uns gekommen ist. Und er sagt auch, liebt eure Feinde. Niemand anderer sagt das in dieser Präzision. Liebt eure Feinde und betet für sie und segnet sie sogar. Stimmt da was? Und dieser Jesus sagt auch weiterhin, vergibt euch gegenseitig, denn ihr selber braucht Vergebung. Oder liebt euren Nächsten wie euch selbst. Und wer ist der Nächste? Am Ende jeder beliebige Mensch, dem ich begegne. Das ist eine Sicht. Und diese gute Botschaft, diese Ausrichtung, diese Worte, diese neue Ideologie, die eigentlich eine neue Denkweise ist, die ist die gute Botschaft, die wahrlich die gute Botschaft ist. Und nach bekommt diese gute Botschaft, dieses Evangelium, wirklich Es dauert seine Zeit, bekommt nach und nach wirklich Interesse und zunehmende Zustimmung. Es hat ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis die Menschen dahin gereift sind, dass für das Leben der Menschen dieser Welt, unter den Umständen dieser Welt, brauchen wir ganz andere Kriterien als bis daher. Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn und wenn du mir Feind bist, dann bin ich dir ein Feind und so weiter. Damit kommen wir einfach nicht weiter, weder persönlich noch in unserem Miteinander. Und so begreifen die Menschen immer mehr, dass dieser Jesus wirklich eine nicht nur charmante Theologie mit sich brachte, sondern eine radikal alles verändernde. Und so haben sich immer mehr Menschen auch ihm geöffnet, auch immer breiter und immer weiter. Übrigens, diese konzentrischen Kreise, die auch hier gerade in dem ersten Teil der Ausstellung zu sehen sind, die gingen wirklich wie von einem Steinwurf im Wasser in die ganze Welt. Und der Kirchenschreiber, der Kirchenvater Origenes, hat geschrieben, dass in einem Satz, der alles sagt, der Altar stand in Jerusalem, aber das Blut des Opfers, wofür Jesus sein Leben gegeben hat, das Blut des Opfers ergoss sich über das ganze Weltall. So ging es mit dieser kleinen Botschaft von einem kleinen Mann aus Jerusalem. Es ergoss sich buchstäblich in das ganze Weltall. Und merkwürdigerweise im 4. Jahrhundert mit dem Kaiser Konstantinus wird Christentum auch unerwarteterweise erhoben zu Staatsreligion. Das war ein radikal neuer Anfang für die Kirche, für die Christen, für das Christentum. Und am Ende kann man sagen, so formuliert das die Zeitschrift Focus, ein Einzelner, dieser eine Jesus, dieser, über den man gespottet hat, dieser, an dem man auch Anstoß genommen hat, diesen, den man am Ende umgebracht hat, beseitigt hat, dieser eine Jesus, ein Einzelner, besiegte nach seinem Tod ein Weltreich. Römisches Reich. Das war das Reich, das war die Macht schlechthin, die bis heute noch als Vorbild vielen Mächtigen vor Augen stehen. Auch Hitler hatte darauf aufgebaut, die Vision von seinem Reich. Ein Einzelner besiegte nach seinem Tod, absurd, nach seinem Tod ein Weltreich. Wir sprechen von der Weltgeschichte, von den wahren Werten und von der Wirksamkeit von wahren Werten. Das ist Jesus. Jesus, der höchste Wert der Weltgeschichte. Und durch seinen Geist, durch den Geist, durch den er schon selber gezeugt worden ist, von seinem Vater, von unserem Gott, von unserem Erschaffer der Welt und unserem eigenen Erschaffer des Lebens, durch diesen Geist breitet sich diese eine Botschaft und diese eine Haltung und diese eine wirksame Kraft immer mehr aus auf Menschen und durch die Menschen auf Beziehungen und durch die Beziehungen auf Systeme und Strukturen. Und somit hat die Kirchengeschichte immer mehr erfahren, dass das, was Gott damals angestoßen hat, geht durch seine eigene Präsenz, Gott ist selber nicht aus der Welt gegangen, immer weiter und immer tiefer, und zwar auf ein Ziel hin. Das muss eine Ausrichtung haben, das muss ein Ende haben oder wenigstens ein Ziel. Wohin will das hinaus? Und deswegen gibt es Menschen, die sich von dieser Botschaft völlig erfüllen lassen, die Perle im Herzen. Menschen, die ihre Haltung verändern, weil sie daran arbeiten, weil sie sich einfach unter diese Botschaft stellen und ihre Moral verändern, ihren Umgang mit sich selbst, mit den Menschen, mit der Umwelt verändern. Menschen, die andere Entscheidungen treffen, als sie nur natürlich menschlich treffen würden. Und Menschen, die auch erleben, dass sie selber auch Engel werden können oder auch durch die Situationen, die Gott ermöglicht, durch die Bündnisse mit anderen Menschen, wer etwas Engelhaftes durchführen in der Geschichte. Da Da gibt es so viele Beispiele dafür, wo Menschen privat, aber auch wir gemeinsam als Gesellschaft erlebt haben, da gab es nicht nur rein menschliches Denken und Tun, da gab es noch eine übernatürliche Kraft, die uns geholfen hat, durch die Anwesenheit Gottes in diese Welt hindurchzukommen. Stellt euch vor, zum Ende dieser Predigt sei gesagt, stellt euch vor, es würde diesen Jesus nicht gegeben haben, damals vor 2000 Jahren. Es gäbe ihm einfach nicht. Wie wäre der weitere Verlauf der Weltgeschichte bis heute gegangen? Es gäbe nach wie vor Rassentrennung. Es gäbe nach wie vor Frauen, die ganz unten sind. Es gäbe nach wie vor Kinder, die nichts zählen in der Gesellschaft, die man töten kann, weil man sie nicht braucht. Es gäbe nach wie vor behinderte und alte Menschen, die auf die Straße ausgesetzt werden, weil sie nichts taugen. Es gäbe nach wie vor nur wie du mir, so ich dir Ideologie und dementsprechend eine sehr spannende Umgangsweise miteinander. Es gibt nach wie vor sehr starke Trennung zwischen Reich und Arm. Es gibt nach wie vor im Punkto Gerechtigkeit sehr auseinandergehende Vorstellungen. Wer größer ist, der hat mehr Macht. Wer mehr besitzt, der hat mehr Macht. Die anderen, die müssen für die beiden arbeiten. Es gibt keine Schulen. Es gibt keine Krankenhäuser. Es gibt keine Sozialversicherung. Es gibt keine Menschenrechte. Wenn etwas davon heute von Fortschritt zu sprechen wäre, wäre das auf jeden Fall viel anders als das, was wir heute in der westlichen Kultur hier kennen und so selbstverständlich leben. Und das ist das, was mich sehr motiviert, als Christ nicht nur persönlich für mich diese Perle im Herzen zu tragen, sondern das auch mit anderen zu kommunizieren. Heute in Form von dieser Ausstellung, die uns etwas Geld kostet und vor allem viel Aufwand, aber sich lohnt. Gerade in der heutigen verunsichernden Zeit, wo man auch die Geschichte verdreht und ganz andere Linien für sich herausarbeitet, um wiederum seine eigene Stärke und seine eigene Politik durchzusetzen. Wir müssen nach wie vor bei der Wahrheit bleiben und diese Wahrheit ist der, der gekommen ist und unter uns leben möchte. Und er ist zuverlässig, auf ihn können wir bauen. Gott hat mit ihm nochmal gezeigt, dass das, was er selber ist und was er selber verfolgt, Hand und Fuß hat und darauf kann man bauen. Hebräer 8, einer der letzten Briefe der Bibel, die am spätesten geschrieben worden sind, heißt es, denn Jesus Christus, dieser Jesus Christus, der den höchsten Wert der Geschichte darstellt und in unserem Herzen leben darf. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und darum, das ist jetzt auch eine Einladung an uns, ein bisschen mehr mit dieser Ausstellung mitgehen, aber auch mit unserer persönlichen Reflexion, wie leben wir, wie tragen wir diese Perle, wie teilen wir diese Perle mit anderen mit. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Und dann ein paar Kapitel später sagt der gleiche Hebräer-Schreiber, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb, und hier ist jetzt ein Blick, auf den Gott hinarbeitet, durch seinen Sohn, den er durch die Geschichte eingesetzt und hindurchgeführt hat, durch die Auferstehung weitergebracht hat, zurück in den Himmel, aber auch uns dahin führt. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechten Seite. Und da bereitet er nicht nur für mich allein die Wohnung und das ewige Leben vor, sondern für viele. Für dich und für viele andere Menschen. Und am Ende heißt es, für Scharen von Menschen aus allen Generationen, aus allen Rassen, aus allen Kulturen, aus allen Zeiten, die vor ihm stehen und dankbar ergriffen sind, singen Halleluja dem ewigen Gott. So ist unsere Weltgeschichte nicht nur irgendwas, was irgendwie so zwischen 4,4 Milliarden Jahren durchsetzen muss und mal gucken, was daraus wird. Es ist eine gezielte, von Gott gewollte und von Gott geführte Geschichte, der man auf die Spuren kommen muss. Und wenn man auf die Spuren gekommen ist, muss man auch dranbleiben. Dazu laden uns diese Hebräerbrief-Strophen sehr stark. Und ich möchte gerne euch einladen, euch richtig öffnen für diese 10 Tage und euch Zeit zu nehmen, euch mit diesen Themen, die hier in diesen vielen Tafeln und in vielen Exponaten einfach irgendwo verborgen sind, zu beschäftigen und diese richtig zur Sprache kommen zu lassen. Miteinander, aber auch vor allem auch für sie selbst, damit wir erneuert in die nächste Geschichte von uns weitergehen. Amen.